Willkommen zum The Smarter E-Podcast für und mit den Machern der neuen Energiewelt.
Die Bundesregierung hat im vergangenen Jahr die Fördermittel und Steuervorteile beim Kauf von Elektrofahrzeugen erhöht. Damit ist der Kaufanreiz für E-Fahrzeuge nicht nur für private Nutzer, sondern auch für Fuhrparkverantwortliche gestiegen. Dennoch sind Elektrofahrzeuge in der Flotte noch eher die Ausnahme als die Regel. Einer der Vorreiter, wenn es um Elektromobilität in Flotten geht, ist die NBW. Mit 24.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eines der größten Energieunternehmen Deutschlands. Ob E-Flotten wirtschaftlich sind, wie der Umstieg der Flotten auf E-Fahrzeuge erfolgreich gelingen kann und worauf man dabei besonders achten muss, das bespreche ich jetzt mit Heiko Luft, dem Leiter Unternehmensmobilität und Dokumentenlogistik bei der NBW. Hallo, Herr Luft.
Hallo.
Herr Luft, was genau machen Sie denn da bei der NBW und seit wann?
Also fangen wir mit dem seit wann an. Seit 27 Jahren jetzt bei der NBW tätig und seit 5 Jahren für die Unternehmensflotte verantwortlich, Unternehmensmobilität, sprich für die gesamte Mobilität innerhalb des Konzerns, vom Travel Management über Fuhrpark Management, Mobilitätsservice, Poolfahrzeuge bis hin zu Sonderthemen, Sonderevents, Sonderfahrzeuge, LKWs, alles, was zur Unternehmensmobilität dazugehört. Plus das Thema Dokumentenlogistik, alles, was mit Dokumenten zu tun hat, die von A nach B müssen, digitalisiert werden müssen, plus das Thema Output-Management im Konzern.
Okay, heute geht es ja um die E-Mobilität in Flotten. Ja. Damit ich so eine Vorstellung habe, nicht jeder der 24.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wird da ein Auto haben, aber von wie vielen Fahrzeugen, sagen wir mal allgemeiner, sprechen wir denn genau?
Also aktuell haben wir rund 5.500 Objekte im Konzern. Mhm. Über Objekte sprechen wir deshalb, weil auch da Anhänger dabei sind oder Sonderaggregate dabei sind. Mhm. Aber rein Pkw-Flotte, die haben wir so 4.500 bis 5.000 Pkws, Betriebsfahrzeuge, Kleintransporter, also alles, was 4 Reifen hat.
Und wie viel davon fahren inzwischen elektrisch?
Also wir haben rein auf Pkw-Basis haben wir rund 35% rein elektrischen Anteil. Mhm. Also rund 1.200 Fahrzeuge haben wir voll elektrisch im Einsatz aktuell.
Okay. Seit wann sind Sie denn da dran, das umzustellen?
Also seit Mitte 2017 haben wir uns überlegt, wie kriegen wir denn hin, dass wir das Thema Elektromobilität als klarer Strategiepunkt setzen. Mhm. Und da war das Henne-Ei-Prinzip, zu sagen, was brauchen wir denn als erstes? Brauchen wir erstmal die E-Fahrzeuge oder brauchen wir die Ladeinfrastruktur? Wir haben uns dann relativ schnell für die Ladeinfrastruktur entschieden und haben ein Projekt aufgesetzt im Jahr, also Mitte, Ende 2017, um 750 Ladepunkte rund innerhalb des Konzerns zu installieren. Mhm. Und haben da viel Geld investiert und haben dieses Thema geschaffen. Parallel haben wir versucht und auch es geschafft, Mobilitisten zu akquirieren, also Multiplikatoren im Konzern zu schaffen, die das Thema Elektromobilität auch leben. Mhm. Und so haben wir gestartet Mitte, Ende 2017 und sind jetzt beim ganz guten Status, was wir schon erreicht haben im Bereich der vollelektrischen Antriebe.
Ja. Dann fahren Sie bestimmt selbst ja auch elektrisch, oder?
Ja, seit einem Jahr. Ja. Und ich will auch gar nichts mehr anderes fahren wie voll elektrisch.
Macht Spaß, ja. Ich hab auch ein amerikanisches elektrisches Fahrzeug.
Ich nicht.
Sie nicht, ja. Haben Sie überhaupt als deutscher Energieversorger einen Fokus auf deutsche Fahrzeuge und Hersteller?
Nee. Also wir hatten in der Vergangenheit, als wir noch keine Elektrofahrzeuge hatten, einen Fokus, ja, in Richtung Volkswagen AG, BMW, Audi, Mercedes, VW, Skoda und so weiter. Wobei Skoda natürlich viele sagen, ja, das ist ja tschechisch, aber sagen wir unter dem VW AG-Konzern. Mhm. Mittlerweile haben wir aber das Thema so geöffnet, dass wir auch Hersteller haben, die halt gute, voll elektrische Fahrzeuge anbieten und bieten das unseren Dienstwagen-Nutzern und auch anderen Nutzern auch an. Mhm.
Und war das eher so, dass Sie da offene Türen eingerannt sind? Sie haben es gerade schon ein bisschen angedeutet, oder eher Überzeugungsarbeit, die Mitarbeiter zum E-Fahren zu bringen?
Also da will ich mal abschichten. Also 2018, 2019 mussten wir sehr viel Überzeugungsarbeit leisten. Mhm. Seit diesem Jahr, muss ich sagen, weniger, weil einfach schon viele ein Elektroauto fahren. Und je mehr Elektroauto fahren, desto mehr Bewegung und Dynamik hat man natürlich auch in der Kommunikation und auch in der Diskussion. Am Anfang war es echt schwierig zu sagen, da kommt immer wieder die Frage, ja, aber wenn und was ist aber wenn Urlaub und was mache ich denn da und Ladeinfrastruktur, wo kann ich laden? Das war am Anfang schon ein bisschen schwieriger, weil die Infrastruktur auch noch nicht so ausgebaut war außerhalb des Konzerns. Mittlerweile gibt es da so gut wie keine Einschränkungen mehr meines eigenen Erfahrung gemacht in Urlaubsfahrten. Mhm. Mittlerweile gibt es eine gewisse Dynamik, wo allein läuft.
Ja. Vielleicht nochmal zurück, Sie haben eben schon vor 2017 angefangen. Da haben noch nicht alle von E-Fahrzeugen geredet, ich auch nicht. Was waren denn damals die Gründe, die die NBW zu diesem Schritt überhaupt bewegt haben?
Die NBW hat ja auch einen Wandel hinter sich oder befindet sich auch im Wandel von so einem klassischen Energieversorger hin zu einem Infrastrukturpartner. Mhm. Und da haben wir ganz klar einen Fokus gehabt in Richtung Nachhaltigkeit, um hier in der Unternehmensmobilität da auch einen ganz klaren Punkt zu setzen und einen Beitrag zu leisten für dieses Thema. Und wir werden den Weg auch weiterhin so gehen, und zwar sehr stringent und auch nicht mittel- oder langfristig, sondern sehr kurzfristig, dass wir da einfach der Vorreiter sein wollen in dem Thema Unternehmensflotte, Elektromobilität. Mhm.
Als Vorreiter sind Sie auch heute im Podcast auch dafür da, dass andere Unternehmen eben von Ihren Erfahrungen lernen können, die eben ihre Flotte vielleicht auch elektrifizieren wollen. In dem Sinne, was können denn andere von Ihren Erfahrungen lernen? Was waren so die Hauptchallenges oder wo gab es bei der Umstellung die größten Schwierigkeiten?
Also ein ganz wesentlicher Punkt war, dass wir die Infrastruktur relativ schnell geschaffen haben. Mhm. Das würde ich auch jedem Unternehmen empfehlen. Schafft Infrastruktur intern, Ladeinfrastruktur so viel wie es geht, so schnell wie möglich. Nur durch die Ladeinfrastruktur, verbunden mit auch Parkplätzen und Ladeoptionen, schafft man den Weg dahin zu sagen, ja, ich hole mir jetzt ein E-Fahrzeug, weil ich kann auch bei der Firma laden. Mhm. Das war ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Und Sie überlegen, wir haben 57 Ladepunkte an über 100 Standorten errichtet. Mhm. Das heißt, die Kolleginnen und Kollegen können, egal wo sie bei der ENBW sind, ihr Fahrzeug laden. Mhm. Und das ist einer der wesentlichen Punkte. Und ein zweiter Punkt aus meiner Sicht, Sie müssen Multiplikatoren schaffen. Also es bringt nichts zu warten, bis einer kommt, zu sagen, ja, ich will mal ein E-Fahrzeug testen. Sie müssen als Flottenmanager, als Unternehmensmobilität auf die Mitarbeiter zugehen, Multiplikatoren rausziehen und sagen, so, du kriegst jetzt mal eins für ein Vierteljahr, darüber machen wir einen schönen Bericht, darüber machen wir im Intranet, in internen Medien Berichte, mhm. dass man dieses Thema immer wieder aufrechterhält. Und das sind die zwei wesentlichen Punkte, die man schaffen muss. Aber mit Zug und Dynamik und nicht warten, sondern machen.
Ja, die Reichweitenangst war wahrscheinlich 2017 auch noch größer als heute. Ja. Grundsätzlich hat sich natürlich da auch einiges getan. Ist das ein Problem, das man irgendwie überwinden muss bei den Leuten?
Also die Diskussion habe ich ja heute jede Woche mindestens zweimal mit Dienstwagennutzern, mit aber auch Nutzern von Firmenfahrzeugen oder Mitarbeiterfahrzeugen. Ja, was ist wenn? Und die 350 Kilometer, sind die reell? Wie viel sind es denn wirklich? Und was ist, wenn ich da nicht weiterkomme? Und was ist, wenn ich keinen Ladepunkt finde? Ich hatte noch keinen Mitarbeiter jetzt, der intern ein E-Fahrzeug fährt, der irgendwo ein Problem hat. Mhm. Da sage ich immer, geh doch mal auf den zu, der fährt E-Auto, ich kann dir selber berichten von mir. Man muss diese Angst nehmen und da hilft es dann auch mal dem Mitarbeiter zu sagen, weißt du was, du bekommst mal jetzt von der NBW 5 Tage ein E-Auto, mhm. teste das mal, nutze es mal, fass mal ein bisschen leerer, lade mal an Stationen, an AC, an Schnellladen, Hypercharger und so weiter. Und test einfach mal das Fahrzeug. Mhm. Der Großteil von denen, die das Fahrzeug genutzt haben, wollen nicht mehr von einem E-Fahrzeug weg. Das Reisen, das ruhige Fahren, auch auf Autobahn, das entspanntere Fahren und der Kampf um jeden Kilometer im Auto, das macht das Ganze auch ein bisschen entschleunigt.
Ja, was sich dann vielleicht sogar wieder positiv auch auf die Arbeitsleistung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auswirkt, wenn sie entspannter am Ziel kommen. Ja. Jetzt habt natürlich NBW Deutschlands größtes Schnellladenetz. Insofern gab es da bestimmt auch Synergien oder Vorteile, die andere Unternehmen nicht unbedingt haben. Kann man das so sehen? Oder denken Sie, das ist ein Modell, was wirklich große Unternehmen grundsätzlich so fahren könnten und sollten?
Also klar ist natürlich, wenn wir als Konzern die Ausrichtung haben, extern große Ladeparks zu bauen, jetzt wie im Karmaner Kreuz oder Unterhaching oder andere große Stationen, dann ist natürlich intern schon eine gewisse Dynamik da, auch ein E-Fahrzeug fahren zu wollen, weil ich kann ja auch an unternehmenseigenen externen und internen Ladepunkte laden. Dennoch sage ich, egal welches Unternehmen aktuell diskutiert, kann man da mit Sicherheit sagen, als Unternehmensmobilität, ich gehe in den Weg der Elektromobilität. Weil wir haben die Infrastruktur, wir sind diejenigen, die die Unternehmen, die Infrastruktur schaffen. Mhm. Und jede Firma müsste eigentlich eine Mobility Plus Karte in ihrem Dienstwagen drin liegen haben. Mhm.
Klar ist natürlich ein Hauptaspekt bei diesem Betreiben ist natürlich der Klimaschutz. Das würde mich jetzt mal interessieren, da Sie das ja einem großen Maßstab umgesetzt haben oder dabei sind, es umzusetzen. Lässt sich der Klimavorteil von einer E-Fahrzeugflotte wirklich messen? Also wie viel CO2 sparen Sie denn bei der NBW jetzt durch die neue Flotte bis jetzt schon jährlich ein und was denken Sie wird der Fall sein?
Also wenn wir mal von einem normalen Diesel ausgehen, ja, mhm. wenn wir mal einen Passat Diesel nehmen mit 150 Gramm CO2 und wir nehmen jetzt mal einen ID4 als im Gegensatz mit 0 Gramm CO2, dann spart man schon mal per se 36 Gramm ungefähr im Jahr CO2 ein Je-Fahrzeug. Mhm. Wenn man es mal hochrechnet auf die Dienstwagenflotte, die wir haben, plus noch mehr, plus Betriebsfahrzeuge, plus Poolfahrzeuge, die wir umstellen können, dann sprechen wir über 100 Tonnen CO2, die wir da im Jahr einsparen könnten, mhm. wenn wir kurzfristig auf voll elektrisch umsteigen.
Das ist natürlich nicht ganz so einfach. Sie werden wahrscheinlich auch einen gewissen Austauschprozess haben. Wie lange, denken Sie, wird denn der gehen bei Ihnen?
Dadurch, dass wir relativ früh schon gestartet sind, auch in der Dienstwagenrichtlinie schon früh umgestellt haben auf vollelektrisch und auf Hybrid, gehen wir davon aus, dass wir spätestens zum 01.01.2024 vollelektrisch sind, und zwar in allen Pkw-Bereichen. Mhm. Okay. Also so lang dauert es nicht mehr, aber man hat halt Leasingverträge im Hintergrund, die laufen. Mhm. Die müssen halt noch dann auch auslaufen und dann denke ich, dass man in 24 komplett die Pkw-Flotte voll elektrisch haben.
Jetzt interessiert natürlich Unternehmen normalerweise schon auch der Klimaschutz. Das ist ja vielleicht auch eine Imagegeschichte, aber natürlich vor allem die wirtschaftliche Seite. Und da ist mir jetzt selber auch als Privatmensch natürlich aufgefallen, dass die E-Fahrzeuge häufig teurer sind. Insofern muss diese Frage natürlich auch kommen. Sie müssen ja auf die wirtschaftliche Seite achten. Lässt sich das verantworten, eine Flotte umzustellen? Kann sich das jeder leisten?
Also wenn man mal die Vergleiche macht zwischen einem E-Fahrzeug und einem, sagen wir, reinen Benziner, da gibt es ja verschiedene Portale auch schon, die Vergleiche auch TCO betrachtet, dann auch durchgeführt haben, mhm. behaupte ich, dass ein E-Fahrzeug aktuell mit den Prämien, die es gibt, Kaufprämien, mit Unterstützung, finanzielle Anreiz, Versteuerung, Kfz-Steuer etc., nicht teurer ist als ein Verbrenner. Mhm. Deshalb sage ich, auch der Verbrauch, wenn man mal, je größer die Fahrzeuge, desto größer ist der Unterschied im Verbrauch. Mhm. Ein E-Fahrzeug ist aus Unternehmenssicht nicht mehr teurer als ein Verbrenner. Mhm.
Ich glaube auch, dass die Wartungsintervalle vermutlich das Auto häufiger nutzbar machen. Also jedenfalls mit meinem war ich bis jetzt noch gar nie beim Service in den letzten 2 Jahren. Spielt sich das auch bei Ihnen nieder in der Flotte?
Ja, sieht man eindeutig. Also wir haben ja auch intern 3 Werkstätten. Man sieht da einfach, dass wenn jemand kommt, dann ist ein Verbrenner. Mhm. Aber die E-Fahrzeugnutzer, die schlagen so gut wie nicht in den Werkstätten auf, aber auch nicht in den Autohäusern, die wir im Rahmenvertrag haben. Die Wartungsintervalle oder die Wartungsintensität bei den E-Fahrzeugen ist deutlich geringer als bei den Verbrennern.
Mhm. Es gibt ja, deswegen frage ich das nochmal, kaum jemanden, der so viele Elektrofahrzeuge beobachten konnte in den letzten Jahren wie Sie. Welche weiteren Vorteile haben Sie denn noch gesehen, die E-Fahrzeuge gegenüber den Verbrennern und den Dieselfahrzeugen haben?
Also haben wir gerade eben schon kurz angesprochen. Also das Fahren eines E-Fahrzeuges, also auch das entspanntere Fahren, mhm. auch das Entschleunigen von gewissen Themen, das spürt man schon auch in der Diskussion mit den E-Fahrzeugnutzern. Man hat auch in dem Thema E-Fahrzeug natürlich eine gewisse Flexibilität, auch wenn viele sagen, ich brauche einen Ladepunkt, um zu laden, aber man kann vieles miteinander verbinden. Also ich persönlich verbinde immer das Einkaufen mit dem Laden. Mhm. Also das macht total viel Spaß, wenn ich aus dem Einkaufsladen rauskomme, ist das Auto vollgeladen und ich muss nicht mehr zur Tankstelle fahren. Mhm. Das einzige Mal, wo der Tankstellenwächter mich sieht, ist, wenn das Auto gewaschen wird. Ja. Ansonsten sieht mich der Tankstellenbesitzer bei uns nicht mehr. Mhm. Ja. Und das ist schon ein Vorteil, muss ich sagen, man kann viel verknüpfen, man muss sich darauf einlassen. Mhm. Also man muss das Thema auch so steuern. Und wenn man es so steuert, wie ich das jetzt in einem Jahr schon erlebt habe, dann ist das total entspannend. Und unser Sohnemann, der ist jetzt 5, der sagt, der lebt mit dem, der wächst mit dem auf. Er sagt, Papa, das macht Spaß, so ein E-Auto mitzufahren. Gib mal Gas. Mhm. Ja, das lebt er einfach. Und mhm. das ist für ihn so ein Highlight. Und wir fahren beide E-Fahrzeuge, meine Frau und ich. Also wir haben keinen Verbrenner mehr. Ja. fahren beide seit einem Jahr voll elektrisch und wir wollen da auch nicht mehr weg.
So eine Zukunftsoption, die vielleicht auch für eine E-Flotte eine Rolle spielt, ist ja auch autonomes Fahren. Ich weiß nicht, ist das bei Ihnen irgendwo im Kopf, dass die Autos dann auch geteilt werden könnten und die Mitarbeiter dann abgeholt werden und dann solche Szenarien, sind die irgendwo auch im Kopf vorhanden zumindest?
Ich sag mal, sind vorhanden, stehen auf dem Papier, werden aber im Moment noch nicht umgesetzt. Mhm. Hat einfach auch gesetzliche Gründe, Schutzgründe auch für Kolleginnen und Kollegen. Und deshalb, ja, Idee da, aber Umsetzung, schauen wir mal.
Könnte ja auch für eine Flotte ganz interessant sein, wenn man sich teilen kann, ohne auf was zu verzichten. Vielleicht noch eine ganz praktische Frage, weil ich sehe hier gerade mein E-Fahrzeug vor der Tür stehen und es lädt. Das ist natürlich vielleicht gar nicht so einfach, wenn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter normalerweise an die Tankstelle gefahren sind und dann den Beleg eingereicht haben oder einen Vertrag hatten oder so etwas. Jetzt wollen die ja nicht nur an öffentliche Ladesäulen fahren, sondern vielleicht auch eben über Nacht zu Hause laden. Stellt das ein Hindernis oder eine Problematik dar oder ein logistisches Problem?
Für uns nicht. Wir haben smarte Lösungen geschaffen. Für die Dienstwagennutzer, wir unterstützen die private Wallbox als Firma, um einfach die interne Ladeinfrastruktur entsprechend zu entlasten und haben eine Möglichkeit geschaffen, über unsere Mobility Plus App eine Funktion eingebaut für unsere Dienstwagennutzer, die heißt Laden zu Hause. Und da über diese Ladefunktion zu Hause können die Nutzer ihre KWH-Verbräuche entsprechend hinterlegen und bekommen diese Verbräuche mal den Leistungspreis aus ihrem Stromvertrag direkt über unsere Vergütungsabrechnung ausbezahlt. Somit sind auch die Verbräuche, die dienstlich abzurechnen sind, dann auch sehr einfach und smart über eine App dann auch abzurechnen.
5000 PKW hatten Sie genannt, davon 35% elektrisch. Wie geht's jetzt weiter? Was sind die nächsten Schritte, damit Sie dieses Ziel erreichen können, bis 2024 voll elektrisch zu fahren?
Also im Pkw-Bereich sind wir schon relativ zügig unterwegs. Also da gibt es ganz klare Schritte und ganz klare Vorgaben, auch von unserer Seite, von Unternehmensmobilität, auch in Abstimmung mit unserer Nachhaltigkeit. Da werden wir relativ zügig umstellen. Wo wir noch Bedarf haben, aber abhängig sind auch von den Herstellern, ist im Bereich der so Kleinkraftfahrzeuge, sprich so die Caddy-Größe, aber auch T6, T6.1, oder auch ein Sprinter. Da warten wir auf Fahrzeuge von den Herstellern mit auch entsprechenden Reichweiten. Es gibt Elektrofahrzeuge in diesem Segment, allerdings halt mit sehr geringer Reichweite. Und dadurch, dass wir sehr stark in der Fläche auch unterwegs sind über unsere Netze BW, brauchen wir da halt mindestens mal 300-400 Kilometer Reichweite. Die gibt es noch nicht. Und da schauen wir mal auf 2022. VW hat ja den ID.Buzz angekündigt, der so in Richtung Caddy-Größe geht, auch mit entsprechender Reichweite, auch als Transportversion. Da könnte ich mir vorstellen, dass wenn dieses Fahrzeug so funktioniert, wie wir uns das vorstellen, dass wir da sehr viele und sehr schnell auch im Betriebswagenbereich voll auf voll elektrisch umstellen können. Das ist ein ganz klarer Fokus. Den haben wir auch schon in der Geschäftsführung so vereinbart. Und da wollen wir hin.
Vielleicht haben einige der Zuhörerinnen und Zuhörer noch mehr Interesse an dem Thema. Was müssen Sie im Internet eintippen, um da noch mehr drüber zu erfahren?
Also Sie müssen dreimal W eintippen, Punkt, enbw.com eintippen und dann kriegen Sie da jegliche Informationen auch zum Hypercharger-Netzwerk und E-Mobilität der NBW. Oder Sie tippen einfach meine E-Mail-Adresse ein und dann kann ich auch gerne beantworten, wenn es Fragen gibt.
Und die schreiben wir vermutlich dann in die Beschreibung dieses Podcasts. Ganz herzlichen Dank, Herr Luft.
Bitteschön, gerne geschehen.
Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, Ihnen hat dieser Podcast genauso viel Spaß gemacht wie mir. Sie fanden ihn informativ und unterhaltsam und sind auch bei einem der weiteren Podcasts wieder dabei. Bis dahin, Ihr Tobias Böcklein. Weitere Informationen zur E-Mobilität finden Sie auf der Power to Drive Europe, der internationalen Fachmesse für Ladeinfrastruktur und Elektromobilität in München. Alle Infos zur Messe und zum parallel stattfindenden Forum sowie aktuelle Publikationen wie zum Beispiel die aktuelle Marktübersicht für Ladeinfrastruktur finden Sie online unter www.powertodrive.de.